Genau, aber machen wir noch mal, schreibt noch mal diese zwei Rechenregeln hin. Also es ist 4.1 immer noch. Ja, das ist sozusagen die Algebra von denen. Ja, also das war ja so, wir hatten dann definiert ein Z als x plus y mit x und y aus R. Und dann hatten wir genannt, dass x war der Realteil von Z, dass y der Imaginärteil von Z. Also ich kann sagen, so eine komplexe Zahl ist immer eindeutig bestimmt durch zwei reelle Zahlen, den Realteil x und den Imaginärteil y. Und dann hatten wir halt, ja gut, das eine, wozu wir das gemacht haben, war, wir hatten halt eine Zahl gewollt, die quadriert minus 1 gibt. Und dann hatten wir gesagt, Rechenregeln wie für reelle Zahlen. Ja, und da kam halt raus, man muss sich nur merken, dass wenn ich zwei Zahlen habe, Z1 und Z2, dann kann ich die addieren und das ist einfach, dass man da nur die Real- und Imaginärteile für sich addieren muss. Und beim Multiplizieren, da muss man einfach nur das ausmultiplizieren, wie mit reellen Zahlen halt ausmultiplizieren und dann kriegt man raus x1, x2 minus y1, y2 für den Realteil und den Imaginärteil hat man halt x1, y2 plus y1, x2. Und dann ist eher halt die Frage, da waren wir hängen geblieben, letztes Mal, wie ich dividieren kann. Ja, da muss ich jetzt auch wieder nur, ich gebe meine beiden Zahlen wieder vor als Real- und Imaginärteil. Und ich muss irgendwie probieren, sowas für Z1 durch Z2, das auch in Real- und Imaginärteil zu bringen. Also schreibe ich es mir mal hin. Also Z1 ist x1 plus iy1 und Z2 ist x2 plus iy2. Und das Problem ist halt, jetzt habe ich hier unten ein i und das will ich wegbringen. Also wenn ich hier was Reelles hätte im Nenner, dann hätte ich es ja einfach getrennt nach Real- und Imaginärteil. Und jetzt ist klar, es gilt natürlich für komplexe Zahlen. Ja, weil alle Rechenregeln gelten ja. Da kann ich jetzt das einfach ausmultiplizieren und dann gilt da genauso die dritte binomische Formel wie bei reellen Zahlen. Also ist Z1 minus Z2 mal Z1 plus Z2 ist einfach Z1 Quadrat minus Z2 Quadrat. Also machen wir das hier mal für den Nenner. Also ich multipliziere mal beides, also Zähler und Nenner mit derselben Zahl, nämlich x2 minus iy2, weil dann habe ich hier unten was, wo ich die binomische Formel da anwenden kann, die da. Ja, da habe ich nichts gemacht. Ich habe einfach nur einen Faktor oben und unten hingeschrieben, der sich wieder wegcancelt. Aber jetzt kann ich das hier halt ausmultiplizieren im Zähler. Jetzt muss ich mit den Vorzeichen aufpassen. Ja, machen wir es systematisch. Plus ix1 y2 plus iy1 x2 und plus i mal minus i ist minus i Quadrat, also plus 1. Ja, und hier unten kann ich halt diese dritte binomische Formel anwenden. Ja, und dann steht da x2 Quadrat minus i y2 im Quadrat. Und jetzt, naja gut, jetzt im Zähler sortiere ich wieder Real- und Imaginärteil. Das ist schon mal was Reelles und dann alles, was mit dem i steht, das ist hier y1 x2 minus das hier x1 y2 und dann hier unten habe ich x2 Quadrat minus, naja, und jetzt steht hier minus i y2 Quadrat, das i Quadrat ist minus 1, also kommt insgesamt ein Plus. Und dann, da ist jetzt der Nenner reell, und jetzt kann ich es einfach hinschreiben. Jetzt kann ich einfach hier, jetzt habe ich das in Real- und Imaginärteil getrennt. Und ist klar jetzt, ich kann immer dividieren, wenn ich x2 und y2 beide 0 sind. Also kann durch z2 dividieren, wenn x2 Quadrat plus y2 Quadrat ungleich 0 sind. Jetzt sind x2 und y2 reell, also sind beide größer gleich 0. Das heißt, genau dann, wenn x2, y2 ungleich 0, 0 ist. Und das heißt, genau dann, wenn z2 als komplexe Zahl ungleich 0 ist. Also das ist auch wie bei den reellen Zahlen. Ich kann durch alle Zahlen teilen, außer durch die 0. Genau, dann gibt es nochmal so ein bisschen Notation. Also das hier braucht man öfter, dass man eine Zahl braucht. Wenn ich das z2 gegeben habe, dann habe ich hier mit der Zahl multipliziert, wo der Imaginärteil gerade das andere Vorzeichen hat, und das nennt man konjugiert komplexe Zahl. Konjugiert komplexe Zahl, ja, wenn ich das z gleich x plus iy habe, mit x und y wieder reell, also in Real- und Imaginärteil, dann ist definitionsgemäß z-Stern, nennt man das meistens, manchmal auch z-Quer. Das ist dieselbe Zahl, wo nur der Imaginärteil das andere Vorzeichen kriegt. Und dann hat man noch, das ist auch ganz nett, dann hat man noch hier z mal z Stern. Das war genau die Rechnung, die wir hier gemacht haben. Also x plus iy, x minus iy. Also das x² minus y in Klammern zum Quadraten. Wenn ich das jetzt ausmultipliziere, dann steht da y² gibt minus 1, cancelt das Minus, also das ist einfach x² plus y². Dann, was auch ganz nett ist, kann das Ganze auch geometrisch interpretieren. Gaußsche Zahlenebene nennt sich das. Ja, und diese komplexe Zahl, jedes Z, ist halt definiert durch Real- und Imaginärteil, ist also, kann ich umkehrbar eindeutig als reelles Zahlenpaar deuten. Und naja, das kann ich dann eben auch als Koordinaten deuten, also kann ich mir so das übliche Koordinatensystem hinmalen mit senkrechten Achsen. Ja, das x ist immer Realteil von z und das y immer Imaginärteil von z. Und dann kann ich sagen, jetzt habe ich hier ein z, x und y, das entspricht einem z gleich x plus y. Und dann sehe ich schon, aha, jetzt liegt es nahe, ich kann mir jetzt auch das irgendwie alles mit geometrischen Größen hinschreiben. Hier zum Beispiel, ich kann diesen Punkt hier in Polarkoordinaten darstellen. Ja, da brauche ich hier nur die Länge und den Winkel. Ja. Da diese Länge von der Strecke hier vom Nullpunkt zu xy. Und das R ist natürlich nach dem Herrn Pythagoras, weil hier rechter Winkel ist, x² plus y². Und das nennt man auch den Betrag von z. Ja, das ist so was wie die Länge dieser Zahl z, interpretiert in dieser gaußschen Zahlenebene. Und das hatten wir gerade hier, das x² plus y², das ist also gerade die Wurzel aus z mal z Stern. Na, und das Phi, da muss man jetzt aufpassen, da will man jetzt gerne eindeutig haben, also das Phi kann hier überall rumlaufen. Dann nochmal was hinmale. Wenn das hier wieder z ist, x, y, die Länge ist r und hier ist phi, dann habe ich schon mal, also der Winkel phi ist natürlich irgendwie, der Kosinus von phi ist x durch r. Aber wenn ich die Zahl habe, die gerade hier gespiegelt ist, bunte Kreide, ja, dann habe ich hier auch, dann habe ich hier sozusagen, also ich zähle immer den Winkel von der x-Achse an. Positiv heißt entgegen dem Uhrzeigersinn, also ist das hier minus Phi. Jetzt ist aber Cosinus Phi gleich Cosinus minus Phi, also ist das nicht eindeutig, aber man kann es eindeutig machen, wenn man sagt, das Phi soll im Intervall minus Pi bis Pi sein, ja, dann fange ich hier. Ja, Pi ist hier, aber minus Pi ist auch hier. Also ich fange hier an zu zählen. Ja, also hier ist der Winkel minus Pi bis Pi einmal rum. Dann habe ich die ganze Ebene abgedeckt. Und dann folgt halt, dass Phi gleich ist das Vorzeichen von Y, ja, und Arccos Gesundheit x durch r. Ja, weil die x-Achse durch den Radius gibt immer Phi bzw. minus Phi, und dann das Vorzeichen sagt mir, wo ich bin, ob in der oberen Ebene, Halbebene oder in der unteren. Also so kann man sich das eindeutig umrechnen ineinander. Und das nennt man dann R und Phi, nennt man die Polardarstellung. Also R ist der Betrag von Z. Und das Phi, das ist halt diese Formel. Arc cos x durch r, noch mit dem Vorzeichen vom y, und das nennt sich Arc z oder das Argument. Von Z. Und jetzt ist es klar andersrum: für jedes R und Phi kriege ich halt auch X und Y wieder raus. X ist offensichtlich R mal Cosinus Phi und Y ist R mal Sinus Phi, und das heißt umkehrbar eindeutig, dass Z ist R Cosinus Phi plus IR Sinus Phi, oder ich kann halt das R ausklammern, R plus I Sinus Phi. Genau, und jetzt ist halt die Frage, wie kann ich mir so andere Funktionen, also jetzt habe ich ja, was wir jetzt haben, ist Funktionen, einfach dasselbe wie für reelle, ich kann aber auch jetzt Funktionen definieren für komplexe Zahlen. Ja, da schreibt man statt y gleich f von x meistens w gleich f von z. Und naja, jetzt ist halt die Frage, was wir schon kennen. Mit unserer Algebra können wir Polynome bilden. Ja, und das ist halt genau wie im reellen auch, f von z ist irgendwie a0 plus a1 mal z plus a2 mal z Quadrat und so weiter plus an z hoch n, und wenn an, also die a sind alle beliebige komplexe Zahlen. Offenbar ist das auch für alle z definiert, für alle komplexen Zahlen z. Und wenn an ungleich 0 ist, also der mit dem höchsten hier, das n ist natürlich eine natürliche Zahl. Ja, wenn das an ungleich 0 ist, also die höchste Potenz, die auftaucht in dem Polynom, dann nennt man das n den Grad des Polynoms, also ein Polynom n-ten Grades. Und jetzt ist halt die Frage, wie kriege ich jetzt so ein die anderen Funktionen, die wir so kennen aus dem Reellen, wie kriege ich die jetzt erweitert auf die komplexen Zahlen? Und da ist der Trick, da gibt es sowas, man kann jetzt auch Grenzwerte bilden und unter anderem halt auch unendliche Reihen. Das hatten wir jetzt noch gar nicht gemacht, den reellen Funktionen. Ich weiß nicht, ist das in der, gab es das in der Schule? Komplexe, Quatsch, Potenzreihen? Wahrscheinlich nicht. Also gut, dann machen wir das schnell. Also die, erstmal gehen wir mal nochmal zurück in R. Das steht irgendwo weiter vorne. Moment. Das steht bei der Integralrechnung, weil da passt das so schön rein. Genau, also die Frage ist, also wie definieren wir andere, also höhere, oder ja, wie nennt man die höhere Funktion, nennt man das oft. Wie, also wichtig sind exp, sinus, cosinus, tangens und dann natürlich immer noch die Umkehrfunktionen. Frage. Das möchte ich natürlich, weil die reellen Zahlen sind ja Teilmengen der komplexen Zahlen, weil also R ist eine Teilmenge von C. Ja, also ich kann, wenn ich eine Zahl habe, Z gleich X, dann ist das eine komplexe Zahl mit Imaginärteil 0. Ja, und das ist umkehrbar eindeutig abbildbar auf diese Zahlenpaare x0 und das ist umkehrbar eindeutig einfach abbildbar auf x. In dem Sinne sind die reellen Zahlen in den komplexen Zahlen enthalten. Und jetzt gehen wir nochmal zurück auf reelle Funktionen, weil wir hatten ja irgendwie exp, sin und sin, cos und tan hatten wir ja irgendwie so definiert, ja, Sinus und Cosinus irgendwie geometrisch und exp, naja, da haben wir irgendwie interpoliert für Exponentialfunktionen oder wir haben es definiert als eine Funktion, die sich selber abgeleitet reproduziert. Also exp x abgeleitet ist immer exp x. Und das ist halt jetzt das Kapitel 186, Taylor-Entwicklung. Und Potenzreihen. Und ich nehme mal jetzt an, also erstmal, jetzt machen wir erst wieder eine Funktion von R nach R und die soll mal im Intervall ja, weiß ich, x0 x1 beliebig oft stetig differenzierbar. Ja, das heißt, es gibt Ableitungen, ich kann beliebig viele Ableitungen bilden und all diese Ableitungen sollen stetig sein. Dann kann ich offenbar schreiben, also das f von x das kann ich dann schreiben als f von x0 plus das Integral von x0 bis x dx' f' von x. Und also das ist die Ableitung f' und hier muss ich wieder die Integrationsvariable irgendwie anders nennen als x, weil hier das x als äußere, also als freie Variable auftaucht, wobei das x, das soll halt in diesem Intervall sein, ja, wo die Funktion beliebig oft stetig differenzierbar ist. Und dass das hier gilt, ist klar, weil die Ableitung, die gibt nach dem Hauptsatz f von f' von x, wie es sein muss. Und bei x0 kommt offenbar f von x0 raus. Ja, wenn ich die Ableitung der Funktion kenne und den Wert an einer Stelle, kriege ich immer durch Integrieren die Funktion raus. Und jetzt macht man halt den Trick, dass man jetzt hier eine partielle Integration macht. Und zwar mit u von x, also ja, das war diese Rechnerei mit der partiellen Integration und das mache ich halt hier für so ein Integral von x0 bis x. Da muss ich hier natürlich immer von ein bisschen mehr Platz lassen. Minus. Ja, und dann, ja gut, machen wir das mal. Ich will jetzt hier, das hier schreibe ich als einmal f' von x und jetzt will ich hier haben v' von x' setze ich einfach 1 und u setze ich einfach f'. Dann ist natürlich das v, und da brauche ich mich mit Konstanten nicht rumschlagen, weil ich hier bestimmte Integrale habe mit Grenzen. Da kann ich irgendeine Stammfunktion nehmen, und das ist offensichtlich eine ist x', ja, weil v' gibt dann wieder 1. Und u von x' ist einfach f2' x'. Also setze ich das mal hier ein. Dann habe ich also f von x gleich f von x0. Ja, und jetzt muss ich hier u von x' ja, das u von x' ist f' von x' und das v ist x'. Das muss ich in den Grenzen nehmen. Und übrig bleibt dann ein Integral Ja, und da muss ich jetzt U Strich mal V hinschreiben, also das U Strich natürlich ist F2 Strich. Von x' und das v ist x'. Ich mache es doch anders. Ich mache einen kleinen Trick. Ich nehme hier für die Stammfunktion nicht x', sondern x' minus x0. Dann wird es nämlich alles bequemer. Also hier x' minus x0 und hier auch. Warum ist das netter? Weil dann wird der Ausdruck für x' gleich x0 zu 0 und hier bleibt Moment. Was habe ich denn jetzt hier für, was habe ich denn jetzt hier falsch gemacht? Das hier war alles richtig, aber hier habe ich jetzt x genommen. Eieiei. Dann wird es aber doch verkehrt. Was habe ich denn da gemacht? Ach, ist das blöd. Was habe ich denn da jetzt falsch gemacht? Nee, ist alles gut, ist alles richtig. Also weiter, einfach weiterrechnen. Ja, wenn ich hier x' gleich x setze, kommt 0 raus, weil das ist ja x' minus, also x minus x ist 0. Und hier kommt f' von x0 mal x0 minus x raus. Aber mit einem Minus. Eieiei, ist alles gut. Da muss immer x stehen. So. Gut, das ist aber f von x0 plus f'. Ja, ich drehe einfach hier das um und dann muss ich hier ein Plus schreiben. Und das und diese scheinbar erstmal ganz komische Rechnerei, die mache ich jetzt immer weiter. Also jetzt mache ich hier wieder partielle Integration in dem Integral. Und ich mache wieder, dass das hier hochintegriert wird. Also das V' von x', das soll sein x' minus x. Und das u, das soll sein f2'. Dann brauche ich immer hier, brauche ich irgendeine Stammfunktion. Dann nehme ich wieder was Bequemes, ja, wenn ich das hier ableite, Kettenregel, ja, habe ich 2 mal x' minus x, das ist ein halb Cancel das und die innere Funktion ist einfach x', also ist das schon mal sicherlich richtig. Und hier kriege ich halt einfach die dritte Ableitung von f. Und jetzt, wenn ich das da einsetze, kriege ich raus f von x ja und mit dem Minus zusammen wird alles wieder schön, also Sie können es ja mal nachrechnen zu Hause in Ruhe. Ja, und das Integral, das bleibt, weil hier ein Minus ist, zusammen mit dem Minus gibt es wieder ein Plus. Ja, und dann habe ich hier f dritte Ableitung mal x', ja, mal das V hier, das ist ein halb x minus x' Quadrat und so weiter. Ja. Das kann ich jetzt beliebig weit machen. Kann ich jetzt beliebig oft wiederholen. Genau diese Rechnerei da mit der partiellen Ableitung. Und dann kriegt man nämlich genau eine Potenzreihe raus. Beziehungsweise erstmal, wenn ich das bis zur Entenableitung mache, dann kriege ich ein Polynom plus ein Integral. Und das ist ganz schön, weil ja, wenn ich diese ganze Prozedur da wiederhole, partielle Ableitungen, partielle Integration insgesamt n mal. Und dann, was kriege ich da? Also das, ich schreibe es einfach hin. Können Sie sich mit vollständiger Induktion auch beweisen. Also da steht dann f von x0 plus f' von x0, x minus x0 plus ein halb, und jetzt schreibe ich ein halb als 1 durch 2 Fakultät. Ja, das ist hier das, f2' und dann geht das immer so weiter. Dann steht da plus 1 durch 3 Fakultät. Jetzt kommt immer eine Potenz dazu, weil ich ja immer diese Funktion in dem nächsten Schritt würde ich die hier ja als Ableitung definieren. Und wenn ich die hochintegriere, kriege ich ein Drittel x minus x0 hoch 3. zusammen mit der 2 kriege ich halt ein 1 durch 3 Fakultät. Und so geht das immer weiter. Und dann sage ich, ich will am Ende mal partiell integrieren aufhören. Und dann habe ich, der letzte Term ist dann n-Ente Ableitung von f bei x0, x minus x0 hoch n. Und was übrig bleibt, ist halt ein Integral. Und zwar mit einem Plus für gerade n, also hier wäre n gleich 2, und ein Minus für ungerade, also muss ich hinschreiben, plus minus 1 hoch n, das ist gerade 1 für gerade und minus 1 für ungerade n, und dann das Integral von x0 bis x, dx' von der n plus ersten Ableitung, und dann steht da x' minus x hoch n durch n Fakultät. Und jetzt, naja, leicht ausrechnen kann ich sicher das hier. Das ist ja einfach ein Polynom, nur ein bisschen komisch geschrieben. Das kann ich immer irgendwie, wenn ich die... Oh, sorry. Nicht die Funktionswerte von der Funktion selber und all ihren Ableitungen bis fn kenne, an der einen Stelle x0, dann kann ich mir dieses Polynom ausrechnen und mal gucken, das könnte ich mal so annehmen, das ist eine gute Näherung vielleicht für die Funktion selber. Und jetzt können wir das, und das Integral, naja, das ist, mag sein, dass ich das nicht so einfach ausrechnen kann. Aber da kann ich mal abschätzen, welchen Fehler mache ich denn? Also ich kann sagen, also das Ding nenne ich mal Sn von x, dieses Polynom plus das Integral. Und naja, jetzt kann ich ja mal gucken, ob ich diesen, also ich kann sagen, ich will f von x nähern durch dieses Polynom. Und jetzt will ich aber wissen, welchen Fehler mache ich. Also schätze ich mal ab den Betrag von f von x minus dieses Polynom, das hier, da so, sieht so kompliziert aus. Und das ist aber der Betrag von dem Integral. N plus erste Ableitung mal x' minus x hoch n durch n Fakultät. Und das ganze Integral im Betrag. Gucken wir uns das mal an. Also wenn ich, hier soll mal x0 sein und x1 und hier ist x. Und dann male ich hier mal hin als Funktion da male ich mal sowas hin. Also irgendwie, ich muss wissen, von hier bis hier, ich male mal sowas hin. Ja. Das hier soll sein, die n plus erste Ableitung, soll gerade dieser Integrant hier sein, x' minus x, da steht es hoch n. Ja, das soll gerade der Integrant sein, das soll x' sein. Ne? Und ich integriere ja dann von hier bis hier. Ja, das ist mein Integrationsintervall von x0 bis x. Und naja, jetzt will ich ja nur wissen, jetzt will ich das abschätzen. Wie groß ist mein Fehler? Höchstens. Weil ich will ja jetzt nicht das Integral ausrechnen, weil wenn ich die Funktionen aller Ableitungen ausrechnen könnte, bräuchte ich ja keine Näherungen machen. Ich will halt irgendwie... Und jetzt will ich das immer abschätzen, dass ich weiß, das ist kleiner, dieser Betrag ist kleiner gleich irgendeiner Zahl. Und jetzt, naja... Jetzt... Wenn ich das hier integriere, dann ist das ja sowas wie die Fläche unter der Kurve. Ja, das ist dieses Grüne und dann natürlich die Fläche auch für den Teil, der da unten drunter liegt. Aber der zählt negativ. Ne? Also was hat also hier das Grüne, das kriege ich, wenn ich das integriere, kriege ich einen positiven Flächeninhalt. Und wenn ich das integriere, einen negativen. Also mache ich doch sicher, dass Integralen größer, wenn ich hier statt dem Negativen einfach den Betrag nehme. Also wenn ich die Funktion, ja, wenn ich die einfach hier, ich mache die einfach positiv und dann soll sie so weiterlaufen. Ja. Und das wäre genau y. Das wäre genau der Betrag. Also mache ich sicherlich nichts falsch, weil ich schreibe hier jetzt ein kleiner Gleich hin. Wenn die Funktion überall positiv wäre, würde der Betrag gar nichts machen, dann hätte ich ein Gleichheitszeichen sogar, aber ansonsten mache ich das Ding, das Integral vom Betrag her größer. Also kann ich das einfach den Betrag da in das Integral rein, dann mache ich das Integral im Allgemeinen größer. Also das soll heißen x' minus x hoch n durch n Fakultät. Naja, x' minus x ist immer kleiner als, ja, weil ich integriere ja von hier bis hier, also x' ist da entlang dieser roten Strecke, also ist das immer eine Zahl kleiner als 0, aber ich mache ja einen Betrag, das ist dasselbe wie der Betrag von dem Faktor mal den Betrag von dem Faktor, also darf ich das hier so rum machen. Und dann kann ich für das hier schreiben, wieder x0 bis x. Ja, wenn ich das so umdrehe, dann ist hier immer was Positives, ja, weil das x ist ja immer größer als die Zahlen entlang diesem roten Intervall. Also darf ich diese Abschätzung so schreiben. Und jetzt haben wir die Idee noch, ja, jetzt rechne ich ja diese blaue Fläche aus, die schön positiv ist. Und jetzt kann ich die irgendwo, kann ich dies wieder abschätzen. Ja, wenn ich hier irgendwie, wenn ich will das ersetzen durch ein Rechteck. Und das kann ich immer irgendwie machen. Ich tue irgendwie zu viel dazu und lasse aber auch was weg. Also irgendwie sowas. Brauche ich irgendwie noch eine Farbe? Also ich kann hier irgendwie ein flächengleiches Rechteck reinlegen. Ja? Soll flächengleich. Also diese Fläche von dem Rechteck, die soll gleich sein der Fläche dieser blauen Fläche von dem Integral. Und das kriege ich sicher hin, indem ich hier die Höhe hier, irgendeinen Wert zwischen hier und hier wähle, zwischen 0 und dem Maximum von f, von dieser Funktion. Und das, weil das aber alles stetig ist, weil die n plus erste Ableitung soll stetig sein, mal irgendeine Potenz ist auch immer noch stetig. Und dann nimmt die Funktion, hier diese Funktion im Integral, die nimmt alle Werte an zwischen 0 und dem Maximum. Also kann ich das Integral schreiben als irgendein von der Funktion, das gibt irgendeine Zahl Xi, ja, das für ja, für irgendein x' nimmt der Funktion, nimmt diese Funktion, die hier steht im Integral, genau den Wert an, den ich brauche, damit dieses orangen Rechteck flächengleich wird zu der blauen Fläche. Und das Xi ist halt in dem Intervall zwischen x0 und x. Naja, und das ist es halt. Wenn ich jetzt, wir machen jetzt gleich ein Beispiel. Wenn die Funktion wirklich beliebig oft differenzierbar ist, kann ich auch das n beliebig groß machen. Und wenn ich n gegen unendlich gehen lasse und dieses Ding geht gegen 0, dann habe ich gewonnen, weil dann brauche ich nur, wenn ich beliebig viele von diesen Termen hier alle mitnehme, dann kriege ich dann kann ich die Funktion darstellen. Also falls das Ding hier nennt sich auch das Restglied da. Ja, wenn dieses ist natürlich auch eine Funktion von x irgendwie. Wenn dieses Rn von x gegen 0 geht für n gegen unendlich, dann ist offenbar Sn von x strebt dann für n gegen unendlich offenbar gegen f von x. Ja, und dann ist f von x halt einfach gegeben durch die Funktion an dieser Stelle x0 plus die Ableitung an der Stelle mal x minus x0 und so weiter. Wenn ich das mit einer Summe schreibe, wird es leichter. J von 0 bis unendlich und dann steht da immer die J-te Ableitung an dieser einen Stelle, das nennt man den Entwicklungspunkt, um den herum ich die Potenzreihe halt aufstelle. Und dann steht da immer, ja, es steht dann da immer die J-te Ableitung durch J-Fakultät. Ja. Also die J-te Ableitung durch J-Fakultät. Und dann noch die Potenz x minus x0 hoch j. Ja, also das ist sowas wie eine Näherung durch Polynome und im Grenzfall, dass ich beliebig viele Terme da mitnehme, also das Polynom beliebig hohen Grades da nehme, nennt sich Potenzreihe, da kann ich f in so eine Potenzreihe entwickeln. Dann machen wir jetzt mal ein Beispiel. Das einfachste ist die Exponentialfunktion. Das sind ja, darauf wollte ich ja hinaus. Ich will jetzt irgendwie na, die Exponentialfunktion für komplexe Zahlen definieren. Und das geht halt, indem ich die Potenzreihe nehme, die von für die entsprechende reelle Funktion rauskommt. Und die Potenzreihe kann ich dann halt einfach für komplexe Zahlen auswerten. Kannst du die Oberkante? So müsste es gehen. Ja, machen wir mal, sammeln jetzt mal da unsere Funktionen, die wir gerne haben wollen. Beispiel f von x gleich x. Da kann ich, dass uns x ist, definiert ist, die sicherlich überall. Und ich will aber haben, ich will jetzt eine Potenzreihe um x0 gleich 0 herum haben. Und naja, was ist das dann? Also f, da brauche ich gar nicht denken, ja, weil die j-Ableitung, weil x abgeleitet immer sich selber gibt, ist immer x. Damit ist die j-Ableitung auch immer dasselbe an der Stelle x0 gleich 0, immer 1. Ja, und was folgt dann da diese Formel da oben. Ne? Also, die hier will ich ja haben. Also das f von x ist dann gleich f von x0, das ist 1. Plus f' von x0, das ist auch 1, durch 1 ist immer noch 1, x. Ja, da oben, x0 ist immer 0. Alle Ableitungen von 0 sind 1. Also ist hier, steht hier einfach x² durch 2 Fakultät und so weiter. Jetzt schreibe ich das mal mit in dieser Form mit dem Restglied hin. Also wenn ich das bis xn treibe, steht da x hoch n durch n Fakultät plus rn von x, und das rn von x das ist ja irgendwie gleich, das hatten wir hier irgendwie so geschrieben. Oder der Betrag reicht mir. Ja. Der Betrag ist sicherlich irgendwie die n plus erste Ableitung. Die ist aber immer noch exp, also steht hier exp xi. Durch n Fakultät, und das xi, das ist halt jetzt irgendwo zwischen 0 und x, falls x größer 0 und zwischen x 0 falls x kleiner 0 ist. Und naja, jetzt nehmen wir mal den Fall. Ja, da brauche ich keinen Betrag hinschreiben, weil exp xi für alle xi, reelle xi immer größer ist als 0. Ja, und daraus folgt, dass rn von x ist sicherlich kleiner oder gleich exp x ja, und das gut, das xi ist zwischen 0 und x. Wenn ich hier so einen Zahlenstrahl hinmal, dann ist hier irgendwo das xi. Ja, und dann ist das x minus xi sicherlich kleiner vom Betrag her als, also die Länge von dem Intervall ist sicher kleiner als x. Also da habe ich verwendet, dass wenn das Xi zwischen 0 und x ist, dann ist x sicherlich größer als x Xi, weil... exp monoton wächst. Also ist mein Restglied, der Betrag mal von meinem Restglied ist kleiner oder gleich das hier. Und jetzt kann man sich vorstellen, naja, wenn ich hier x hoch n durch n, ich will jetzt zeigen, dass das gegen 0 geht, naja, das x hoch n durch n-Fakultät, das kann ich schreiben als x hoch n durch n-Fakultät, das kann ich schreiben als x durch 1 mal x durch 2 bis x durch n. Ja, das sind halt gerade n-Faktoren x und dann wird Fakultät aufgelöst in ihre Definition 1 mal 2 mal 3 und so weiter bis n. Und dann sehe ich, wenn ich das n gegen unendlich gehen lasse, da habe ich immer einen Term x durch n und der wird für n gegen unendlich wird der 0. Also xx ist exakt diese Potenzreihe, ja, das n gegen unendlich. Ja, und so kann ich das jetzt übertragen, ja, für komplexe schreibe ich das einfach ab. Man kann sich überzeugen, dass das bei komplexen Zahlen genauso nett ist, das konvergiert für jedes endliche Z. Konvergiert das. Ist also habe ich mit einer Potenzreihe meine Funktion definiert. Ich habe heute bis 11:45. Ja gut, dann kann ich ja noch das fertig kriegen. Weil jetzt, ich brauche jetzt noch Cosinus und Sinus. Also noch ein Beispiel. F von x gleich Sinus x und ich will wieder um x0 gleich 0 herum entwickeln. Jetzt muss ich die Ableitungen wieder haben an der Stelle. Also f' von x ist ja offenbar Cosinus x. Also ist f', ich will es an der Stelle 0 alles immer haben. Ja, also das f' ist offenbar 1. Dann der zweite Ableitung kommt minus Sinus x raus. Sinus von 0 ist aber 0, also kommt hier 0 raus. Dritte Ableitung. Sinus x abgeleitet gibt Cosinus, also insgesamt minus Cosinus x. Ja, und dann kann man sich denken, das ist immer so, also f j von 0 ist die geraden Ableitungen, die sind alle 0, einschließlich der Funktion selber, ja, weil da steht immer Sinus x. Minus Sinus x, die vierte Ableitung ist wieder plus Sinus x und so weiter. Also das ist 0, falls j gerade ist. Und plus oder minus 1, wenn j ungerade ist. Also irgendeine andere Zahl j' muss es dann geben, dass j gleich 2j' plus 1 ist. Und jetzt muss ich hier mal gucken, wenn ich j gleich 1 haben will, ist j' gleich 0, dann kriege ich ein plus 1. Wenn j gleich 3 ist, dann ist j' 1 und dann kriege ich minus 1. Und so wechselt sich das immer ab. Also kriege ich hier minus 1 hoch j'. Naja, und dann kann ich mir genau wie hier überlegen, dieses Restglied geht auch immer gegen 0 für den Cosinus. Ja, was kommt dann da raus, wenn ich da diese Potenzreihe wieder hinschreibe? Ja, da kriege ich erstmal raus, Sinus von 0 ist 0 plus f' von 0 mal x. Das ist aber einfach x. Zweite Ableitung ist wieder 0 und die dritte, die ist minus 1 und so geht das weiter. Immer abwechselnd plus minus. Und wenn ich das halt, dann kann ich das mit Hilfe von der Überlegung einfach schreiben als Summe für j' von 1 brauche, nee, 0. Ja, es geht los bei j' gleich 0, 1, 2, 3. J' von 0 bis unendlich. Minus 1 hoch j' mal x hoch 2 j' plus 1. Durch 2 j' plus 1 Fakultät. Das konvergiert relativ schnell. Und genauso für den Cosinus. Das rechne ich aber jetzt nicht vor. Das ist also relativ einfach. Ja, und es ist klar, dass da nur ungerade Potenzen auftauchen können, weil der Sinus, also nur ungerade, weil eben der Sinus selber auch eine ungerade Funktion ist, also weil Sinus minus x gleich Sinus x, minus Sinus x ist. Ja, das heißt, und dann, wenn ich eine ungerade Potenz habe, dann ist minus x hoch was Ungerades, ist minus x das hoch das Ungerade. Ja. Und dann analog folgt, Cosinus x, das hat natürlich nur gerade Potenzen, weil Cosinus x ist eine gerade Funktion und da kommt raus Summe von j gleich 0 bis unendlich, weil die Ableitungen immer abwechselnd plus minus Sinus und plus minus Cosinus sind, kommt da auch wieder so ein minus 1 hoch j raus durch j Fakultät x hoch 2j. Es kommen nur gerade Potenzen vor, weil die erste Ableitung ist der Sinus oder minus der Sinus und der ist bei x gleich 0, 0. Also nur gerade Potenzen und dann hat man hier diese Potenzreihenentwicklung oder Taylor-Entwicklung nennt sich das Ganze auch, von einem Mathematiker namens Taylor erfunden wurde. Und jetzt kommt halt der Witz, jetzt kommt, wenn ich das alles für komplexe Zahlen mache, für komplexe Zahlen, übernimmt man einfach die Potenzreihendefinition, übernimmt man Potenzreihen für reelle Funktionen. Ja, das Schöne ist, man kann dann auch mit den Definitionen direkt beweisen, wir brauchen ja jetzt irgendwie sowas. Und jetzt, um zu gucken, wie kann ich das mit reellen Funktionen ausrechnen, muss ich das irgendwie in Real- und Imaginärteil zerlegen. Und der Witz ist, man kann jetzt auch zeigen mit diesen Potenzreihen, beziehungsweise aus der Tatsache, ich kann auch um einen beliebigen anderen Punkt rum entwickeln. Vielleicht machen wir das. Also ich mache doch noch ein Beispiel. Ich will jetzt mal exp x plus y ausrechnen. Und das definiere ich mir als Funktion f von x und entwickle wieder f von x Potenzreihe oder Potenzreihen. Entwicklung um x gleich 0 wieder. Naja, was da brauche ich wieder? Die Ableitung. Ja, offenbar ist die Ableitung aber immer noch die Funktion selber. Ja. Weil Kettenregel, die Ableitung vom x bis wieder x und die Ableitung nach, von x nach x ist 1. Ja. Also ist f' von 0 ist xy. Und das gilt natürlich jetzt für alle. Also f j Ableitung von x ist immer noch f von ist immer noch x von x plus y. Also ist je alle j Ableitungen sind auch wieder gleich bei 0, nämlich xy. Und jetzt sehen Sie schon, was da rauskommt, wenn ich jetzt diese Potenzreihe hinschreibe, dann kriege ich raus f' von 0, das ist exp y plus f' von 0 mal x, f' von 0 ist immer exp y. Dann 1 durch 2 Fakultät. Ableitung, zweite Ableitung ist immer noch xy hier bei x gleich 0 und so weiter. Und jetzt kann ich hier natürlich xy ausklammern. Kriege ich hier eine 1 plus x Quadrat durch 2 Fakultät plus x hoch 3 und so weiter. Das war aber genau die Potenzreihe, die wir dann dafür, die haben wir jetzt schon wieder weggewischt. Ne? Doch, nee, da oben steht es noch. Ne? Das ist genau diese Reihe hier. Ja, also es gilt dann, das kann ich aus der Potenzreihe herleiten. Und dieselbe Argumentation geht halt auch für komplexe Zahlen. Dann steht da, x plus y ist gleich xy mal xx. Also einfach die Summe, also das, die exp-Funktion von der Summe ist wieder das Produkt. Also habe ich hier xx mal xy. Das hier ist eine reelle Zahl, das kennen wir. Das ist die reelle exp-Funktion. Und jetzt will ich hier nach Real- und Imaginärteil zerlegen, dann nehme ich aber die Potenzreihe zu. Ja, das hier ist ja jetzt definitionsgemäß einfach das Argument da in diese Potenzreihe eingesetzt. Also 1 plus iy plus iy Quadrat durch 2 Fakultät plus iy hoch 3 durch 3 Fakultät und so weiter. Da rechne ich mir das jetzt nochmal aus. Also ich muss ja jetzt nach Real- und Imaginärteil trennen. Ja, und dann sehe ich schon, die alle geraden Potenzen sind reell und alle ungeraden haben ein i. Also sortiere ich mal, mache ich mal also erst die roten hier. Ja, alle geraden Potenzen hier. Hier steht x, y hoch 0. Ne? Ja, und das ist dann halt 1. Und dann habe ich immer i Quadrat ist minus 1. Dann der nächste Term, gerade Term, ist i ganz nass. Ja, der nächste Term ist minus i hoch y, minus iy hoch 4. Ich brauche also die Potenzen von i, darauf will ich hinaus. Also überlege ich mir die erstmal, also das i Quadrat wissen wir, das ist minus 1. Das i hoch 3, das ist offenbar i Quadrat mal i und das ist minus i. Dann i hoch 4, das kann ich schreiben als i Quadrat mal i Quadrat, das ist minus 1. Im Quadrat ist also plus 1. Also sehe ich schon, der nächste Term hier mit einer geraden Potenz in y oder iy, der ist iy hoch 4. Das ist aber einfach plus y hoch 4 durch 4 Fakultät und so weiter. Dann die ungeraden. Naja, da bleibt jedes Mal ein i übrig. Ja? Also da habe ich dann hier plus i. Und jetzt muss ich nur gucken. Naja, bei i hier vorne, bei dem kleinsten ungeraden Term, kriege ich einfach y. Hier habe ich i hoch 3, das ist aber minus i. Also kriege ich ein minus y hoch 3 durch 3 Fakultät, dann wieder plus y hoch 5 plus 5 Fakultät und so weiter. Naja, und das ist doch ganz nett, weil dann habe ich jetzt hier was, das hier kenne ich, diese rote und diese grüne Reihe, die haben wir gerade gesehen, das ist gerade die Reihe für den Cosinus und den Sinus. Ja, das Rote, das, wenn man sich das genau anguckt, ja, das ist hier, wenn ich hier das ausschreibe, dann für j gleich 0 steht da 1, für j gleich 1 steht minus, 1 Fakultät ist 1, x Quadrat, sorry, hier muss 2j stehen, 2 ist dasselbe wie 2 Fakultät und dann geht das so weiter. Also das Rote ist der Cosinus. Und das Grüne ist der Sinus mit einem I. Und das ist jetzt auch schön. Dass ich jetzt an diese Polardarstellung erinnern. Also eine Anwendung ist, Polardarstellung von Z, ja, das war da die Idee mit der komplexen Zahlenebene. An x immer geschrieben, das ist immer aufgefasst als real und y als Imaginärteil von Z. Dann hatten wir das so gemalt mit einem Pfeilchen dran, so ein Vektor in der Ebene. Dann ist das Z und dann ist das Phi, das hier war R gleich Betrag Z. Und dieser Winkel, das war dann, ja, und dann halt wieder Pythagoras. Ne? Ja, das Z ist also das R mal Cosinus Phi. Ja, x ist offenbar r mal Cosinus Phi und y ist r Sinus Phi. Das r habe ich ausgeklammert. Und jetzt ist das hier genau dieses Ding hier. Ja, nur wenn ich jetzt hier x gleich 0 setze, kommt hier e exp 0, das ist 1 raus. Das y gleich Phi. Dann steht da Cosinus Phi plus I Sinus Phi und das ist genau das. Also ist das Z R mal exp I Phi. Ja, das ist so eine wichtige Anwendung. Und wozu haben wir das eigentlich jetzt alles eingeführt mit den komplexen Zahlen? Das war die Geschichte mit dem harmonischen Oszillator, das ist, passt ja heute wie. Jetzt hätte ich das geübt, das kriegen wir nämlich jetzt gerade noch hin. Und jetzt können wir den harmonischen Oszillator auch mit Exp-Funktionen lösen. Und das ist halt einfacher als mit Cosinus und Sinus, weil. Weil mit Exp-Funktionen rechnet sich es ein bisschen einfacher als mit Sinus und Cosinus. In der Übung zeigen wir auch dann die Additionstheoreme von Sin und Cos mit Hilfe von der Exponentialfunktion, wo das Additionstheorem halt super einfach ist, ja, weil einfach die Summe. Exp von der Summe ist das Produkt dieser Terme. Also harmonischer Oszi jetzt nochmal. Und um das Prinzip zu demonstrieren, reicht der ungedämpfte. Also das war diese Formel, das war dieses Federpendel, da hat man die Auslenkung ist proportional zur Kraft und dann teile ich durch M und dann kam da sowas raus mit einem Omega Kreisfrequenz. Ja, und jetzt halt, ich brauche eine Funktion, die zweimal abgeleitet bis auf einen Faktor sich selber ist und das ist halt nicht nur Sinus und Cosinus, sondern halt auch die Exponentialfunktion. Also kann ich einen Ansatz machen. Ja, das ist irgendeine Exponentialfunktion. irgendeinen Faktor, konstanten Faktor mal e hoch Lambda t. Ja, ich brauche hier ein Lambda, damit ich hier mal noch einen Faktor kriege beim Ableiten. Ja, weil dann ist jede Ableitung bringt einfach nur ein Lambda hier als Faktor. Ja, ist a mal Lambda exp Lambda t, Kettenregel. Exp abgeleitet gibt exp, also exp Lambda t. Lambda t, innere Ableitung, ist einfach Lambda. Also jede Ableitung multipliziert einfach nur x von t mit noch einem Lambda. Und so weiter. Ich brauche es aber nur bis x. Ja, und wenn ich das da einsetze, dann kriege ich Lambda Quadrat x von t gleich minus Omega Quadrat x von t. Und jetzt, naja, entweder ist x von t immer 0, das ist klar, dass es eine Lösung ist, dann sitzt das Ding einfach da in Ruhe, in Feder entspannt, passiert nichts. Aber wenn x ungleich 0 ist, dann muss notwendigerweise Lambda Quadrat gleich minus Omega Quadrat sein. Und jetzt konnten wir da bisher nicht weiterrechnen, weil da habe ich eine negative Zahl und dann kriege ich kein reelles Lambda. Aber jetzt haben wir ja komplexe Zahlen, ja, da ist das kein Problem. Dann ist nämlich Lambda einfach plus oder minus i Omega. Ne? Weil Lambda Quadrat plus i Omega im Quadrat ist i Quadrat Omega Quadrat, also minus Omega Quadrat, wie es sein muss. Und für minus i Omega stimmt es auch. Und das ist auch gut so, ich brauche ja immer zwei unabhängige Lösungen. Ja, also ist die allgemeine Lösung, ist dann immer die Superposition aus diesen zwei verschiedenen Lösungen. Also x von t ist a1 mal exp mit Lambda 1, also plus i Omega t und irgendeine zweite Konstante exp minus i Omega t. Und jetzt brauche ich halt Anfangsbedingungen, also x. Ja, natürlich ist x eine reelle Zahl. Ja? Das ist ja mein Ort einfach entlang irgendeiner Geraden, ne? Wo die. Also das ganze Ding kann man sich so vorstellen. Ich habe hier entlang einer festen, so einer Stange habe ich hier so eine Feder. Und da einen Punkt. Ah, nee, machen wir es so. Also hier soll, wenn der Massenpunkt hier ist, soll er in der Ruhelage sein. Also hier x und hier ist 0. Ne? Und dann, wenn mein Massenpunkt hier ist, dann soll er da halt eine Auslenkung. Dann ist die Kraft F gleich minus T mal X. Ja, ist immer, also wenn sie nach da ausgelenkt wird, dass der Massenpunkt, dann will die Kraft den da zurückbringen, deshalb das Minus. Ja. Und das ist natürlich hier eine reelle Zahl. Ja. Ich sage einfach hier diese Koordinate X. Kriege ich aber automatisch gleich raus, wenn ich hier Anfangsbedingungen einsetze. Ja, ich muss zu wissen, wo der Punkt zur Zeit 0 ist und wie schnell er ist. Naja, und das geht jetzt ziemlich einfach. Jetzt brauche ich noch x Punkt. Geht ganz genauso ableiten, egal ob reell oder komplexe Zahlen da stehen. Also einfach a1 kommt halt ein i Omega runter und x i Omega t bleibt mal alles gleich. Irgendwann x ja selber abgeleitet sich selber gibt. Und jetzt brauche ich ja nur hier diese Anfangsbedingungen da erfüllen. Jetzt für t gleich 0. X von 0 ist offenbar a1. Ja, weil x 0 ist immer 1. Und hier x Punkt von 0, da ist die Exp auch immer 1. Und dann habe ich hier i Omega a1 minus a2. Ja, ich kann das i Omega ausklammern. Und da habe ich a1 minus a2 und das ist v0. Also ist mit anderen Worten a1 minus a2 gleich v0 durch i Omega. Jetzt will ich das aber schön andersrum haben, also das i will ich oben haben, also multipliziere ich das Ganze mal. Zähler und Männer mit i, cancelt sich, nichts passiert. Aber hier steht jetzt i Quadrat, das ist minus 1, also steht hier minus i von 0 durch Omega. Und jetzt kann ich natürlich das Gleichungssystem wieder lösen. Ja, wenn ich die beiden hier, wenn ich die addiere, dann steht da 2i, 2a1 steht da, gleich x0 minus iv0 durch Omega. Und wenn ich die beiden subtrahiere, dann steht da 2a2 gleich x0 plus i v0 durch Omega, muss ich also nur noch durch 2 teilen und dann habe ich meine Lösung. Also x das a1, das ist ein halb x0 minus i v0 durch Omega. Und hier brauche ich a2. Naja, jetzt, das wird jetzt ein bisschen längliche Rechnerei. Also jetzt muss ich ja rauskriegen, dass das reell ist. Es muss ja wieder mit Sinus und Cosinus was rauskommen und das kommt auch raus. Da müssen wir jetzt nur... Ist schon. Ach so, ja, wir müssen aufhören. Ja, ja. Also Sie können das sortieren und dann machen wir am Dienstag. Also es kommt dann raus, x von t ist irgendwas x0. Ja, hier längere Rechnung ist einfach Algebra, x0. Das müsste da rauskommen. Ja. Das führe ich dann am Donnerstag vor, am Dienstag vor. Ja, dann schönes Wochenende.